Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute miteinander Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Mit der Fortsetzung der Apostelgeschichte machen wir dann weiter, wenn auch die Urlauber wieder zurück sind und die dann auch den Anschluss wieder mitbekommen. Lukas 7, 36 bis 50. Es bat ihn, nämlich Jesus, aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm esse. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage an. Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage an, welcher von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich ihr, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Welchem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, anständige und unanständige Sünder. Anständige und unanständige Sünder. Wir könnten auch mit der Frage Jesu das Ganze überschreiben, wer liebt mehr? Und die beiden Themen würden dann miteinander in Entsprechung stehen. Zum christlichen Glauben gehört ja nicht nur, dass Gott uns liebt, wiewohl Gottes Liebe zu uns die Grundlage jeder Liebe ist. Aber das höchste und vornehmste Gebot ist eben, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Matthäus 22. In Gottes Wort für den heutigen Sonntag begegnen wir zwei Menschen, einem anständigen und einem unanständigen Sünder. Und die Frage nach ihrer Liebe zu Gott ist dabei das Thema. Zum einen haben wir den Pharisäer Simon. Er hatte Jesus zum Essen eingeladen. Damit gehört er zumindest nicht zu jenen, die Jesus rundweg ablehnen. Wir sind ja auch noch am Anfang des Evangeliums. Wahrscheinlich wollte er diesem Jesus etwas näher auf den Zahn fühlen. Die Möglichkeit, dass Jesus ein Prophet und damit ein Mann Gottes sein könnte, steht ihm durchaus vor Augen. Sehen wir in Vers 39, wenn dieser ein Prophet wäre. Also die Möglichkeit, dass Jesus ein Prophet ist, ist in den Gedanken des Simon vorhanden. Mit besonderer Wertschätzung ist er Jesus deshalb aber nicht begegnet. Er hat Jesus nicht mit einem Kuss auf die Wange begrüßt. Damit versicherte der Gastgeber seinen Besucher der Freundschaft und Liebe. Die Diener des Hauses haben Jesus nicht mit kühlem Wasser den Straßenstaub von den Füßen gewaschen. So hätte sich das eigentlich zwingend gehört. Man ging ja in Palästina mit offenen, locker gebundenen Sandalen durch den Staub und Sand, kam an den Füßen ziemlich verdreckt im Haus an und deshalb war es Pflicht eigentlich eines ordentlichen Gastgebers, seinem Gast die Füße zu waschen oder das Gesinde dafür damit zu beauftragen. Und schließlich reichte Simon seinem Gast kein wohlriechendes Öl zum Ordnen der Haare und zum Salben des Hauptes und der Hände. Auch das hätte die Anstandspflicht eines guten Gastgebers damals geboten. Nichts davon hat Simon getan. Wiewohl er selbst es war, der Jesus eingeladen hat. Wir könnten ja noch ein Mindestmaß an Verständnis aufbringen, wenn Jesus sich selber bei ihm eingeladen hätte, gesagt, Simon, ich muss mal mit dir reden. Und der Simon sagt, naja, es lässt sich nicht vermeiden, kommt er halt. Aber ich tue nur das Allernötigste und kaum mit Mühe das. Nein, er selber hatte Jesus eingeladen. Aber eine besondere Liebe zu Jesus spricht aus seinem Verhalten nicht, im Gegenteil. Simon empfängt seinen Gast Jesus ausgesprochen kühl und distanziert, fast schon provozierend unhöflich. Daraus spricht auch keine besondere Liebe zu Gott. Denn wir haben ja schon festgehalten, Simon musste zumindest mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen, dass Jesus von Gott gesandt ist. Empfängt man aber so einen möglichen Boten des Herrn? Warum liebt Simon Gott nicht mehr? Warum begegnet er dem möglichen Boten Gottes nicht mit mehr Aufmerksamkeit? Simon ist doch ein frommer Mann. Und sehen wir, liebe Geschwister, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Denn die Liebe zu Gott setzt zwei wesentliche Erkenntnisse voraus. Erstens die Erkenntnis der eigenen Sünde und zweitens die Erkenntnis der Liebe Gottes zum Sünder. Und gerade mit der Erkenntnis der eigenen Sünde tut sich ein frommer Mann, ein anständiger Sünder wie Simon, schwer. Im Vergleich zu der Frau, die gleich die Bühne des Hauses betritt, ist Simon ja die reine Lichtgestalt. Er ist ein Pharisäer. Er ist ein Mann, der eifrig in der Bibel liest, der fastet und betet, was das Zeug hält. Er beachtet alle Gebote des Herrn. Ja, er tut noch mehr, wie Jesus ja den Pharisäern vorwirft, ihr zehntet selbst Minze und Kümmel. Sie tun noch weit mehr, als der Buchstabe des Gesetzes erfordert. Er ist nicht nur ein Frommer, er ist ein außerordentlich frommer Mann. Braucht so ein Mann Vergebung? Ist so ein Mann auf die Liebe Gottes angewiesen? Viele dieser anständigen Sünder meinen, nein, nicht wirklich. Hab ich doch nicht nötig. So ein Mann ist Gott doch nichts schuldig. Dass er einen Platz im Himmel bekommt, ist nicht mehr als sein gutes Recht. Das ist das Mindeste, was er erwarten darf. Wozu hätte er sonst so fromm gelebt und sich so angestrengt? Viel Grund zur Dankbarkeit, viel Grund zur Liebe Gott gegenüber sieht solch ein anständiger Sünder für sich nicht. Im Gegenteil, Gott muss froh sein, dass es so anständige und fromme Menschen wie ihn überhaupt gibt. Wenige Verse vor unserem Predigtext lesen wir, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten den Ratschluss Gottes wider sich selbst und ließen sich nicht von ihm, nämlich Johannes dem Täufer, taufen. Vers 30 in unserem Kapitel. Da wird uns ganz genau erklärt, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten die Taufe des Johannes verweigerten. Luther, ich habe heute aus Luther gelesen, ist zweifellos näher am Sinn des Textes als die Elberfelder Übersetzung in diesem Falle. Elberfelder sagt, sie machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Das verkehrt aber den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Das hieße, die Pharisäer und Schriftgelehrten entschieden sich, und es war ihr hauptsächlicher Wille, sich nicht von Johannes taufen zu lassen. Warum auch immer. Und durch diese Weigerung sich taufen zu lassen, machten sie den Ratschluss Gottes für sie unwirksam. Das aber setzt vom Sinn her eine fast schon sakramentalistische, eine unbiblische Überhöhung der Taufe voraus, als ob die Taufe an sich Wesentliches bewirken oder verhindern könnte. Nein, der Zusammenhang von Ursache und Wirkung ist gerade umgekehrt in diesem Vers. Die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes wider sich, gegen sich. Sie erkannten, da ist etwas gegen uns gerichtet und das lehnen wir ab. Genauso steht es im Urtext. Das Wort für verwerfen heißt ausdrücklich etwas absichtlich für ungültig erklären, etwas zurückweisen, etwas nicht wollen. Das drückt keine automatische, möglicherweise sogar so gar nicht gewollte Folge aus. So nach dem Motto, wir wollen zwar nicht getauft werden und haben gar nicht bedacht, was für Folgen daraus für uns entstehen, gerade so nicht. Nein, es drückt den eigenen, persönlichen und zielgerichteten Willen aus, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das weise ich ausdrücklich zurück. Die Pharisäer und Gesetzesgelehrten haben ausdrücklich und willentlich Gottes Ratschluss zurückgewiesen, so wie er in der Verkündigung des Johannes zum Ausdruck kam. Und deshalb haben sie dann in der logischen Folge auch die Taufe nicht gewollt. Worum geht's überhaupt in der Taufe? Kleine Frage heute Morgen. Um die Buße? Richtig. Und was setzt die Buße eben ganz genau voraus? Wir sind exakt dran. Ja, aber wenn wir gerade noch näher am Stichwort Buße bleiben, was setzt denn Buße voraus? Sündenbekenntnis und damit eben die Sündenerkenntnis. Genau. In der Taufe beugt sich der Mensch unter seine Sünde. Der Mensch, der die Taufe begehrt, bekennt damit, ich bin ein Sünder. Um meiner Sünde willen habe ich den Tod verdient. Ich habe verdient zu sterben. Sinnbild der Taufe, untertauchen, sterben, ersäuft werden, des alten sündigen Menschen. Das sehen wir, wenn wir besonders auch die Taufe Jesu anschauen. Wir erinnern uns, Johannes hatte ja völlig recht, da kommt Jesus zu ihm und sagt, ich will von dir getauft werden. Was sagt Johannes? Macht doch gar keinen Sinn, warum willst du von mir getauft werden? Jesus war doch der sündlose Gottessohn. Bei ihm macht eine Taufe zur Erkenntnis und zur Vergebung der Sünden doch gar keinen Sinn. Aber Jesus nahm ja in der Taufe unser aller Sünde auf sich. Jesus beugt sich in der Taufe nicht unter seine Sünde, die gibt's gar nicht. Er beugt sich unter unsere Sünde. In der Taufe geht's also zuallererst um meine Sünde. Und genau deshalb haben die Pharisäer und Gesetzesgelehrten die Taufe des Johannes zurückgewiesen. Das haben die messerscharf begriffen. Es geht um Sünde. Brauchen wir nicht. Wir sind anständige Leute. Wir haben die Gebote Gottes gehalten. Wir brauchen keine Taufe zur Vergebung der Sünden. Gottes Ratschluss wider uns, gegen uns, also wider ohne IE, sondern nur mit einem I, wider uns, kann gar nicht sein. Gott kann nicht gegen uns sein. Gott muss nicht erst durch eine Taufe zur Vergebung der Sünden gnädig gestimmt werden für uns. Gott steht doch schon gnädig auf unserer Seite. Schließlich sind wir super tolle und super fromme und super anständige Leute. Jeden Morgen freut sich der Herr als erstes, dass es solche wie uns überhaupt gibt. Und deshalb wiesen sie den Ratschluss Gottes wider sich zurück. Gott kann niemals gegen uns sein, unmöglich. Das ist die Not von vielen anständigen und frommen Menschen damals wie heute. Sie bilden sich etwas darauf ein, wie gut sie doch sind. Für solche Menschen kann folgende wahre Begebenheit eine kleine Anregung sein. Hab sie vor einigen Jahren gelesen, dürfte sich schon vor etlichen Jahrzehnten ereignet haben. Ein Pastor war auf einer Durchreise durch die Wälder Nordkanadas. In einem kleinen Hotel machte er Rast. Als er sein Gepäck auf das Zimmer brachte, kam er an einer Frau vorbei, die die Fenster putzte. Sie sah furchtbar traurig aus. Er begrüßte sie, aber sie wandte ihr Gesicht ab Dennoch konnte er die Trauer in ihren Augen sehen. Der Hotelbesitzer war ebenfalls Christ. Er bat den Pastor, am anderen Morgen nach dem Frühstück eine kurze Andacht für die Hotelgäste zu halten. Der Pastor willigte gern ein, äußerte aber den Wunsch, dass auch die Angestellten dabei sein dürften, und erzählte ihm von der Fensterputzerin mit dem traurigen Gesicht. »Ach, die«, sagte der Hotelbesitzer, »das ist eine gebürtige Indianerin, die hat viel Schreckliches erlebt, aber ich glaube nicht, dass sie bei der Andacht dabei sein kann. Ihren Anblick kann ich meinen Gästen kaum zumuten, sie vernachlässigt völlig ihr Äußeres.« »Kann sie nicht wenigstens hinten an der Tür sitzen?«, fragte der Pastor. Und so geschah's. Die Frau saß während der Andacht hinten an der Tür und hörte aufmerksam zu. Nach der Andacht folgte sie dem Pastor auf den Flur. Leise flüsterte sie: »Herr Pastor, könnten Sie mir wohl ein kurzes Gebet beibringen? Ich möchte auch so gerne beten. Aber ich bin nicht klug. Ich kann nicht viel behalten. Es muss ganz kurz sein.« »Aber natürlich«, sagte der Pastor freundlich, »ich habe ein Gebet für Sie. Ganz kurz, nur 5 Wörter. Ein Wort für jeden Finger Ihrer Hand, sodass Sie es nicht vergessen können. Sprechen Sie mir nach, ein Wort für jeden Finger, zeig mir, wie ich bin. Zeig mir, wie ich bin.« Und das beten Sie jetzt jeden Tag. In einer Woche komme ich auf meiner Reise wieder hier vorbei, dann werde ich mich wieder mit Ihnen unterhalten. Eine Woche später kam der Pastor wieder ins Hotel. Nachdem er den Hotelbesitzer begrüßt hatte, fragte er nach der Putzfrau. Der Wirt seufzte: »Oh, der geht's noch viel schlechter als vorher. So oft ich sie sehe, ist sie am Weinen.« Der Pastor traf die Frau: »So haben Sie an das Gebet gedacht?« Sofort stiegen der Frau die Tränen in die Augen und sie rang die Hände. »Jeden Tag habe ich's gebetet. Und jeden Tag wird's schlimmer. Jeden Tag fällt mir neues Unrecht ein, das ich begangen habe. Und jeden Tag wird mir das Herz schwerer. Was soll ich bloß machen?« Wir unterbrechen die Geschichte für einen Augenblick. Dieses 5-Finger-Gebet hatte der Frau gezeigt, wer sie ist. Eine Sünderin. Die Frau, die mitten in das Gastmahl des Pharisäers Simon nun hineinplatzt, hat dieses Gebet nicht nötig. Ihre Sünde ist ortsbekannt. Dass Jesus diese Frau an sich heranlässt, kann Simon nicht fassen. Wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für ein Weib das ist. Die Sündhaftigkeit dieser Frau fühlt ja fast schon ein Blinder mit dem Krückstock, dass der sich von der überhaupt berühren lässt, sie eines Blickes würdigt. Und doch wird uns diese Frau, diese Sünderin, ein ganz großes Vorbild des Glaubens. Denn diese Frau erkennt ihre Sünde. Ja, ihre Sünde ist's, die sie zu Jesus treibt. Sie weiß, nur bei diesem Jesus gibt es Vergebung. Nur bei diesem Jesus gibt es Rettung. Nur bei diesem Jesus gibt es wirkliche Liebe für mich. Ihre Sünden stehen ihr so dramatisch vor Augen, dass sie nicht offen vor Jesus treten kann. Sie weiß, ich bin's nicht wert, in seiner Nähe zu sein. Von hinten tritt sie zu Jesu Füßen. Es ist ganz ähnlich, wir sind sofort erinnert an die Situation vom Zöllner im Tempel. Im Bewusstsein seiner Sünde wagt auch er es nicht, in den Tempel wirklich hineinzugehen. Ganz hinten, an der letzten Pforte, bleibt er stehen, schlägt sich an die Brust und weiß, ich verdiene es gar nicht, in der Nähe Gottes zu sein. Als diese Frau bei Jesus ist, bricht sie in Tränen aus. Es ist das Elend, die Schuld und die Verlorenheit ihres Lebens, die sich im Lauf der Tränen Bahn brechen. Das ist der erste Schritt zu einer lebendigen Beziehung mit Gott, dass einem Menschen die Augen aufgehen über seiner Schuld. Dass er sie wahrnimmt, dass er sie nicht verharmlost oder verdrängt. So schlimm ist das schon nicht, andere sind auch nicht besser. Nein, dass er in allem Ernst, in allem tödlichen Ernst erkennt, ich bin ein Sünder. Egal ob anständig oder unanständig, ich bin ein Sünder. Die Sünderin wird zum Vorbild, weil sie ihre Sünde erkennt und sich dieser Tatsache stellt. Und sie wird zum Vorbild, weil sie zu Jesus kommt, allen Widerständen zum Trotz. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob wir beim Lesen dieser Geschichte, dieses Berichts schon einmal drüber nachgedacht haben. Was muss das für diese Frau Überwindung und Kraft gekostet haben, in dieses Haus zu gehen, dass sie es wagt? Sie, die verruchte Sünderin, ins Haus eines frommen Pharisäers. Sie kommt ins Haus eines Mannes, der sie keines Blickes würdigt. Brüskiert, dass diese Person sein Haus betritt, schaut er zur Seite. Was für eine Unverschämtheit. Wie kann dieses Weib es wagen, in den Kreis so frommer und anständiger Leute hineinzuplatzen? Woher nimmt die Frau die Kraft? Sie ist getrieben von der Sehnsucht nach Hilfe. Nur hier, nur bei Jesus kann ihre Schuld weggenommen werden. Da muss sie hin, koste es, was es wolle. Und dafür nimmt sie alles in Kauf. Die vernichtenden Blicke, die spöttischen Bemerkungen, das hochmütige Übersehen werden, das Risiko hochkant hinausgeworfen zu werden. All das kann sie nicht abhalten. In der Bibel begegnen uns immer wieder solche Menschen. Aussätzige, Blinde, Angehörige von Besessenen oder denken wir an die vier Freunde des Gichtbrüchigen. Die haben die Unverschämtheit gehabt, das Hausdach anderer Leute aufzubrechen, nur damit ihr Freund zu Jesus kommt. Menschen, die in ihrer Not alle Widerstände durchbrechen und überwinden. Menschen, die sich durch nichts abhalten lassen, ganz nah bei Jesus zu sein. Was hält uns vielleicht ab? Ganz nah bei Jesus zu sein, letzte klare Entscheidungen zu treffen und zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, ich will auch ganz zu dir gehören. Was hält uns ab? Ist es die mangelnde Erkenntnis unserer Sünde? Erkennen wir vielleicht nicht in aller Radikalität, dass wir ohne Jesus, ohne ganz entschieden auf seine Seite getreten zu sein, ewig verloren sind? Gerade anständigen Sündern geht's leicht wie dem Pharisäer Simon. Weil sie doch so anständige Menschen sind, begreifen sie den Ernst ihrer Sünde und Verlorenheit nicht. Wahrscheinlich wusste auch Simon um manche Sünde seines Lebens, aber so schlecht wie diese Frau war er noch lange nicht. Mit ihr in einen Topf geworfen, mit ihr auch nur in einem Atemzug genannt zu werden, hätte höchste Empörung bei ihm ausgelöst. Er hat noch nicht begriffen, Sünde ist Sünde. Jede Sünde trennt von Gott. Ob groß oder klein, ob viel oder wenig, jede Sünde reißt ins Verderben. Ein Beispiel. Da stehen mehrere Männer an den Klippen des Meeres. Sie werfen Steine ins Wasser. Verschieden große. Der eine packt einen so groß und schwer, dass er ihn kaum heben kann. Unter Aufbietung aller Kräfte stemmt er den Stein über den Rand der Klippen. Er stürzt hinunter, mit einem gewaltigen Platscher knallt er ins Wasser. Er löst eine riesige Flutwelle aus, das Wasser spritzt weit an den Klippen hoch und schnell sinkt der Stein hinunter bis auf den Grund. Der andere wirft einen kleinen Kieselstein, so klein, dass man ihn fast nicht sieht. Er ist so leicht, dass er ihn ohne weiteres mit zwei Fingern halten kann. Locker wirft er ihn über die Klippen hinaus ins tiefe Meer. Das Steinchen taucht ins Wasser noch eleganter als ein Kunstspringer vom 10-Meter-Turm. Die Wasseroberfläche bewegt sich kaum. Es gibt nur ein winziges Spritzerchen. Und was macht dieser Stein, liebe Geschwister? Er sinkt. Wie tief? Wir alle haben schon Steine ins Wasser geworfen, große und kleine. Der kleinste Stein sinkt wie tief? Bis auf den Grund. Auch eine kleine Sünde reißt tief hinunter ins völlige Verderben, wenn sie nicht durch Jesus vergeben ist. Jede Sünde braucht Vergebung. Wenn es drauf ankommt am Tag des Gerichts, dann stehen wir alle da mit dem Schuldschein unseres Lebens in der Hand. Die leitenden Brüder und der Pastor der Eichenau, genauso wie ein Muammar al-Gaddafi, ein Kinderschänder oder sonst ein Hochkrimineller. Und wisst ihr, liebe Geschwister, da interessiert bei keinem im letzten Grunde, wie lang dieser Schuldbrief ist. Gegen diese Tatsache lehnen sich viele auf. Viele sagen, das kann und darf nicht sein, und die Bibel sagt, doch, genau so ist es. Sie übersehen, keiner hat etwas, um seine Schuld zu tilgen. Und deshalb interessiert nur eins, ob unter meinem Schuldschein mit dem Blut Jesu geschrieben steht, bezahlt, am Kreuz von Golgatha. Wenn das drunter steht, dann kann der Schuldschein so lang und so schwer sein, dass man eine Sackkarre braucht, um ihn zu transportieren. Sie ist vergeben. Es steht drunter, diese ganze Schuld, 500 Meter lange Liste, klein geschrieben, dicht gedruckt, bezahlt. Und wenn das nicht drunter steht, dann kann mein Schuldschein so klein und handlich und leicht sein, dass er bequem in die Hemdtasche passt. Ich werde doch verurteilt zur ewigen Verdammnis. Denn jede unvergebene Schuld reißt hinunter ins Verderben. Und wer erkannt hat, dass ihm viel vergeben ist, der wird viel Liebe zu Jesus haben. Ich erzähle noch die angefangene Geschichte zu Ende. Die Indianerin hatte ja ihre eigene Sünde erkannt. Aber die Not in ihrem Herzen war dadurch nicht kleiner, sondern noch viel größer geworden. Verzweifelt fragt sie den Pastor, was soll ich nur tun? Das kann ich Ihnen sagen, erwidert er. Hören Sie für die nächste Zeit mit diesem Gebet auf. Ich werde Sie ein anderes lehren. Aber nur ein kurzes, Herr Pastor, vergessen Sie nicht, ich bin eine einfache Frau, habe ein schlechtes Gedächtnis. Ja, verspricht der Pastor, ein ganz kurzes. Es hat wieder nur 5 Wörter wie das letzte. Ein Wort für jeden Finger. Sprechen Sie mir nach. Zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie du bist. Ja, und wie lange soll ich dieses Gebet beten? Das können Sie beten für den Rest Ihres Lebens, sagte der Pastor und verabschiedete sich. Einige Jahre später kommt der Pastor wieder in diese Gegend. Er soll in einer neuen Kirche predigen, die gerade gebaut worden war. Er ist beeindruckt von den leuchtenden Gesichtern der jungen Menschen in der Gemeinde und von ihrem fröhlichen Gesang. Nach dem Gottesdienst sagt er das dem Ortspfarrer und er erzählt ihm, ja, ich bin auch sehr dankbar für unsere jungen Leute. Und die sind fast alle ohne mein Zutun zu unserer Gemeinde gestoßen. Die meisten von ihnen sind von einem Ehepaar mitgebracht worden, das hier in der Nähe lebt. Die beiden haben vor gar nicht langer Zeit geheiratet und tun eine großartige Arbeit unter den Kindern und Jugendlichen. Die Frau ist für alle so etwas wie eine zweite Mutter. Es ist eine seltsame Geschichte. Sie hat indianische Vorfahren und ist eine ganz schlichte, ungebildete Frau. Ich würde mich gern mal mit ihr unterhalten, mein Pastor Jackson. Eine dunkelhaarige, hübsche und gut angezogene Frau wird zu ihm gebracht. Sie strahlt ihn übers ganze Gesicht an. Erkennen Sie mich wieder, Herr Pastor? Nein, ich dachte es mir fast, dass Sie mich nicht kennen. Aber sicher erinnern Sie sich noch an das Gebet, das Sie mir beigebracht haben. Ein Wort für jeden Finger. Seit Sie damals gegangen sind, habe ich dieses Gebet jeden Tag gebetet. Und Jesus hat mir gezeigt, wer er ist und wie er ist. Und ich lerne ihn jeden Tag mehr lieben. Dieses Gebet werde ich weiter beten, bis ich Jesus sehen werde. Liebe Geschwister, wer liebt Gott? Derjenige, der sich vom Herrn hat zeigen lassen, wer er ist. Ein Sünder, der Vergebung braucht. Und der als zweites erkannt hat, wer und wie Gott ist. Ein gnädiger und liebevoller Vater, der dem Sünder gerne vergibt. Heute ist die Stunde, dass auch wir zu Jesus kommen. Dass auch wir ihm unsere Sünde bringen und sagen, Herr, ich brauch dich. Mach du mein Leben neu. Sei du mein Heiland und Erlöser. Dann dürfen auch wir mit Freude am Tisch des Herrn dabei sein und am Abendmahl teilnehmen und uns darüber freuen, wie Gott ist und wer er ist. Der Heiland meiner Sünden, der Retter meines Lebens. Amen.